Ihr hört ein Alex-Exclusive.
Komm, du Seil, Basti.
Scheiße. Ey, das wird immer schwieriger. Das wird immer schwieriger mit diesen Begrüßungen. Umso weiter wir wegfahren, also...
Das ist schon verrückt.
Also Isländisch ist wirklich normal.
Man kann auch einfach Hallo sagen. Und dann ist es mit das Hallo, das O mit dem Apostroph noch.
Oder wir sprechen direkt Englisch dort, weil jeder spricht Englisch in Island.
Okay, hi.
Hi. Und jetzt wisst ihr schon, wo es hingeht. Heute geht's nach Island.
Ja, mega.
Handgepäck, dein Reiseflair-Podcast.
Vor allem, es geht nach Island, aber es ist trotzdem irgendwie eine kleine Spezialfolge, denn wir erkunden heute Island by Bike.
Das ist schon krank.
Das ist richtig. Das
ist einfach nur
crazy.
Freaky Shit mit Fahrrad auf der, ich würde fast sagen, auf der, also wenn der April eine Jahreszeit wäre, dann hättest du ganzjährig auf Island Aprilwetter.
Verrückt.
Hat das jetzt Sinn gemacht, was ich gesagt habe?
Ich weiß, was du meinst,
was ich
dass
meine.
In Island
ja.
irgendwie das Wetter die ganze Zeit so wechselt wie im April bei uns.
Ja, also es ist wirklich, das Wetter ist sehr, sehr strange. Sehr windig, sonnig, regnerisch, schneit, alles.
Also gar nicht meins, aber irgendwie klingt es trotzdem spannend, weil was der liebe Christian alles so erzählt hat, was er so erlebt hat. Und also ich fand das so cute, dieses Interview. Also da könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen. Aber nicht nur Christian war in Island, sondern du ja auch, ne?
Genau, ich war auch auf Island oder in Island. Ich weiß auch mal gar nicht, ob man sagt auf oder in. Es ist ja auf einer Insel, aber in dem Land, aber...
In dem Land, ja, naja.
Das
ja.
Gleiche hatte ich auch schon mal mit Taiwan als Diskussion. Ich weiß es nicht. Es ist auch egal, es geht heute nach Island mit... Ja?
Mit?
Christian und mir.
Genau, aber wir haben auch noch natürlich wieder ein Edutainment-Quiz dabei für die Leute, die ihr Wissen testen möchten. Und ich habe heute in der Folge auch noch einen kleinen Travel-Hack wieder ausgepackt. Gibt es ja auch nicht immer, aber heute gibt es einen.
Ich bin gespannt.
Aber schieß erstmal los. Was sind so deine Must-Sees von
Was
Island?
Sind meine Must-Sees? Wir skippen heute mal Reykjavik. Heute geht es ein bisschen mehr.
Dazu machen wir auch nochmal eine Folge, ne?
Ich würde auch sagen, da gibt es nochmal eine Folge zu. Wir fokussieren uns heute ein bisschen mehr auf Islands prächtiger Natur und diesen ganzen Schönheiten, die dieses Land zu bieten hat. Also vorweg, ich kann euch nicht das alles aussprechen, weil das macht keinen Sinn. Ich werde es für euch in einen Instagram-Post verfassen mit vielleicht ein bisschen so einer Karte, wo man sieht, wo die Sachen sind, wo ich war, wo ich sage, das lohnt sich auf jeden Fall. Und da lohnt es sich vielleicht auch mal, 3 Meter weiter zu laufen, weil ihr dann nochmal irgendwie durch eine Schlucht laufen könnt, wo dann nochmal ein anderer Wasserfall ist, wo vielleicht nicht die ersten 20 Busse anhalten und eben alle aussteigen und alle ihre Fotos machen. Das hat Christian schon mal angesprochen. Die Hauptsehenswürdigkeiten sind extrem überlaufen, egal zu welcher Jahreszeit. Wir waren letztes Jahr im November da und ich war schockt. Ich wusste gar nicht, dass das bei so vielen Leuten so beliebt ist.
Doch, das ist doch irgendwie seit den letzten Jahren so ein bisschen gehypt. Ich erinnere mich noch, ich saß schon bei der Reiseplanung 2020 und wollte da eigentlich mit meinem Bruder, mit meinem Freund und mit meinem Papa zusammen angeln.
Angeln sogar.
Naja, also die Männer wären angeln gegangen und ich weiß nicht, ich hätte irgendwas anderes getan, aber so, es war so zumindest der Plan und leider ist es natürlich nicht
Hat er nicht funktioniert, ja. Wir hatten uns auch als gleich mal am Anfang so einen Low-Budget-Tipp, wir haben uns so einen Flight-Alarm eingestellt und haben dann gesehen, wow, es gibt extrem günstige Flüge nach Island, anders kommst du ja kaum hin,
ja.
Also außer über den Wasserweg, aber das dauert und ist wahrscheinlich auch sehr viel teurer. Da gab es dann einen Flug. Ich glaube, wir sind für unter 500 Euro hin und zurück, was echt gut ist. Oder sogar vielleicht sogar noch weniger. Und das war echt chillig. Ja, also kann ich nur empfehlen. Bevor ich zu meinen Must-Sees komme, würde ich nochmal ganz kurz sagen, was ich direkt empfehlen würde, ist also ihr werdet sicherlich ein Auto mieten, wenn ihr dort seid, wenn ihr die Natur angucken wollt oder nicht mit dem Fahrrad unterwegs seid, dann würde ich euch empfehlen, dass ihr das Geld in die Hand nimmt und sagt, ihr nehmt euch eine Autovermietung direkt am Flughafen, weil wir haben eine genommen, die war nicht am Flughafen und die haben uns da ein bisschen sitzen lassen. Die haben uns da echt lange warten lassen, mit mehreren Stunden Verzögerung.
Oh wow.
Ja, war nicht so cool, ehrlich gesagt. Wir wissen nicht genau warum, es gab dann schon andere, die wir auch kennengelernt haben, die auch von dieser Autovermietung eingesackt werden sollten. Und dann hatten sie natürlich auch noch nicht mal genug Platz im Auto für alle. Also das fand ich schon ein bisschen schräg. da würde ich einfach das Geld in die Hand nehmen, die 50, 80 Euro mehr, also umgerechnet. Hm. Und weil dann seid ihr sofort weg, wenn euch das wert ist, die Zeit. Das empfehle ich euch auf jeden Fall. Das war so ein kleiner Downer direkt am Anfang, aber das wurde ganz schnell wettgemacht von der Natur. Du fährst da raus und bist so krass, das sieht aus wie auf dem Mond oder auf dem Mars. Dann ist es sehr hügelig, du hast kaum Bäume und dann siehst du schon die ersten Wasserfälle oder, also ist es wirklich irre. Und wir sind den ganzen Süden mit dem Auto runtergefahren, von Reykjavik bis hinten zu dem ganz, ganz großen Gletscher und zum Diamond Beach, den auch Christian angesprochen hatte schon im Interview. Und das kannst du nicht alles an einem Stück fahren. Du musst in between pausieren und nächtigen. Das ist zu lang sonst. Mhm. Und du willst auch nicht den ganzen Tag im Auto sitzen. Du willst ja auch wandern. Ja, also ja. Wir sind viel wandern gewesen. Und es ist irre. Es sieht alles so unberührt aus.
Ja, man will ja auch viel sehen und vielleicht auch mal ein paar Fotos machen.
Gerade im Winter hast du halt auch nur 6 Stunden Tageslicht oder so. Je nachdem, wann du da bist. Das musst du ja mit einberechnen. Ja. Wir sind immer ganz, ganz früh aufgestanden, sind dann 2 Stunden im Dunkeln gefahren. Und sobald die Sonne aufging, sind wir raus, haben geparkt. Das ist auch nochmal so eine Sache. Du kannst überall sehr gut parken, aber du brauchst so eine Parking-App. Und dann kannst du halt online einfach dein Nummernschild vom Mietwagen registrieren. Und dann parkst du einfach mit dieser App. Das ist schon sehr, sehr cool.
Gibt es ja hier auch.
Genau, gibt es hier auch. Aber ich fand das irgendwie, das war alles sauber. Oft war auch eine Toilette mit integriert. Manchmal musste man die nochmal extra zahlen. Mhm. Das fand ich einfach ein bisschen blöd, weil es war schon so auch schon sehr teuer. Aber das hat alles sehr gut funktioniert. Und dann läufst du einfach überall hin. Und es ist wirklich atemberaubend. Meine Highlights sind natürlich diese Thermalquellen. Also wir sind dann mitten im Winter sind wir dann in so einen Fluss gegangen und sind da baden gewesen.
Mega.
Weil es warm ist, weißt du?
Wie warm sind die so?
Die können richtig heiß sein. Also du kannst nicht da, wo die Hitze, also wo die Ursprungshitzequelle ist, da kannst du nicht reingehen, da würdest du verkochen. Da gibt es dann auch Warnschilder und da steht, nein, hier ist das Wasser 80 Grad heiß, hier kannst du nicht baden, du musst dann weiter nach unten gehen, wo das Wasser dann sukzessive abkühlt. Ist auf jeden Fall super cool gewesen, kann ich nur empfehlen. Die Wasserfälle, auch hinter die Wasserfälle zu gehen, da kann man auch manchmal um die Wasserfälle rumgehen. Das sind meine Mastis. Ein Gletscher zu besichtigen, würde ich dir empfehlen.
Mhm. Wie lange warst du dort?
Knappe 2 Wochen.
Findest du, hat sich gelohnt? Oder würdest du sagen, braucht man mehr Zeit oder schafft man auch kürzer?
Nee, also die 2 Wochen, oder also ich glaube, wir waren nur 10 Tage sogar, sind für den Süden wichtig. Weniger hätten wir, glaube ich, Stress gehabt, wenn du noch Reykjavik mitmachen möchtest. Für eine Umrundung würde ich auf jeden Fall 4 Wochen einplanen. Mindestens. Die Insel ist halt nicht so klein.
Ja, aber Christian war ja auch 5 Wochen mit dem Fahrrad, schon heftig.
Ja.
Die Zeit musst du auch erstmal haben am Stück, ne? So 5 Wochen frei.
Ja, musst du dir gut überlegen, wie du das machst.
Oh, gönn dir.
Ja, so viel dazu. Also für alle NaturliebhaberInnen ist Island wirklich, muss man gesehen haben.
Okay. Are you ready?
I am ready.
For Entertainment Quiz. Du hast es gerade eben schon angesprochen. Die berühmten heißen Quellen, weißt du denn, wie die heißen? Also nicht der Name, sondern diese heißen Quellen, wie man die noch nennt, sozusagen?
Auf Isländisch? Nee. Geothermalquellen?
Diese heißen Quellen, die ihr Wasser quasi so in regelmäßigen oder auch unregelmäßigen Abständen als Fontäne ausspucken. Genau, Geysire.
Die habe ich auch gesehen und das ist phänomenal. Da stehst du davor, das ist schon natürlich auch abgezäunt, da sind auch 1000 Leute davor und dann stehst du davor und du weißt nicht so ungefähr, wann die hochgehen, aber du merkst es brodeln.
Krass.
Und auf einmal schießt das hoch, manche 6 Meter hoch und du denkst, oh krass, eine Sekunde und dann ist wieder alles vorbei. Aber diese Gewalt, die Natur hat.
Heftig, oder?
Kochend heißes Wasser. Crazy. Ich kann das gerne auch mal bei uns mit in den Post mit reinpacken. Mhm. Und ein paar Christian-Bilder und ein paar Sebastian-Bilder mit rein.
Ja, klingt gut. Drop mal was von deinen Urlauben. Okay, und jetzt zu diesen Geysiren. Wo gibt es denn weltweit die meisten davon?
Vielleicht nicht auf Island, wenn du schon so fragst. wo gibt es denn noch Geysire? Wahrscheinlich irgendwo im Pazifik?
Und zwar, also wäre ich nicht drauf gekommen, über 300 aktive und etwa die Hälfte von allen weltweit existierenden befinden sich im Yellowstone National Park.
Ah, echt? Ah, krass.
Ja, in den Vereinigten Staaten. Und der wurde am 1. März 1872 gegründet und liegt im überwiegenden Teil in Wyoming. Ultra krass, also heftig.
Da würde ich gerne mal hin in den Park. Das, absolut, also nicht nur wegen den Geysiren, sondern das reizt mich einfach, weil der hat, glaube ich, auch extrem viel zu bieten.
So, aber wer es jetzt nicht in die USA schafft, in Deutschland gibt es nämlich auch einen.
Oh.
Und zwar, hast du eine Ahnung, wo der sein könnte?
Wahrscheinlich in Thüringen.
Nein, und zwar in Andernach ist quasi auch dieses Naturschauspiel zu sehen und hat eine Wasserfontänenhöhe bis zu 60 Metern.
60 Meter?
Ja, und zwar ist es das höchste Kaltwasserphänomen weltweit in Andernach. Und jetzt fragst du mich bestimmt, wo das ist. Das musste ich auch erstmal herausfinden.
Aber ist das natürlich? Crazy.
Können wir ja mal erkunden.
Ja.
Und zwar ist es aber nicht ganz um die Ecke, sondern es ist in Rheinland-Pfalz im Landkreis Mayen-Koblenz.
Spannend. Vielleicht krass, ne? Hat da schon mal ein Zuhörender oder eine Zuhörende das schon mal gesehen.
Ah, vielleicht könnte er mal ein Foto für uns machen und uns schicken.
Oder eine Memo und sagen, wie euch das, wie das euer Leben beeinflusst hat.
Okay, letzte Frage noch. Komplett anderes Thema. Woraus bestehen die Gesichtsmasken, die man sich in der Blauen Lagune, also in the Blue Lagoon,
aus dem Schlamm von der Blauen Lagune.
Ja.
Haben wir nicht gemacht, die war gesperrt wegen dem
Kieselerde.
Ah ja. Wir konnten leider nicht mehr in die Blaue Lagune.
Und ich hätte gedacht, dass du das gemacht hast.
Haben wir alles
gebucht.
Bist du
so ein Maskentyp?
Ja, haben wir auch alles gebucht, dieses ganze Full-On-Ding. Aber da war ja ein Vulkanausbruch zu dem Zeitpunkt. Mhm. Deswegen konnten wir da leider nicht hingehen. Da sind wir dann in die Sky Lagoon gegangen. Sehr Instagrammable, war ein bisschen abfuck, weil alle mit Handys unterwegs waren. Das war wirklich ein bisschen absurd. Aber an sich, da habe ich leider keine Bilder gemacht, weil ich nicht mit meinem Handy da rein bin. Ich wollte ja ein bisschen chillen.
Ja.
Bin ich auch froh drüber. Du hättest die ganze Zeit dein Handy in der Hand halten müssen, dass es nicht ins Wasser fällt. Also das war mir zu blöd.
Nee, ist auch ein bisschen risky irgendwie.
Bockt mich halt auch nicht. Ich will da irgendwie entspannen.
Mhm. Aber gut, hast du teilweise sehr gut gemeistert, das Quiz.
Dankeschön.
Und jetzt noch zu dem wie vorhin angekündigten Travel-Hack. Und zwar teilt eure Wertsachen auf. Dieser Tipp gilt jetzt natürlich nicht für Christian, der allein mit dem Fahrrad unterwegs war. Aber wenn man zu zweit reist oder in einer Gruppe, dass man auch mal schaut, dass man Sachen, auch nicht nur die Koffer verteilt, sondern auch die Sachen, die vielleicht in einem Portemonnaie mit drin sind, dass man Bargeld vielleicht einfach auch ein bisschen mit aufteilt. Und auch so ein kleiner Side-Tag, falls du wirklich irgendwie wichtige Dokumente noch ausgedruckt hast oder auch Bargeld so ein bisschen dabei hast, kannst du das auch verstecken. Entweder in einem leeren Lippenstift, ne, oder so einer Lippenpomade oder auch in Windeln. Ja, wer irgendwie mit Kind reist oder auch nicht, ich kann dir auch mal eine Windel mitbringen. Und dann packst du da dann einfach deine Dokumente rein. Also da schauen wohl die wenigsten rein.
Jetzt nicht mehr.
Jetzt nicht mehr.
Danke für den Tipp und ich würde sagen, jetzt geht es ins Interview. Ganz genau. Mhm. Ich bin so excited.
Die Anschnallzeichen sind erloschen. Jetzt kommt das Handgepäck-Podcast-Interview.
Ja, hallo, guten Morgen nach Thüringen. Wir haben hier den lieben Christian zu Gast, der wirklich ganz verrückt war und Island alleine mit dem Fahrrad umrundet hat. Also wir sind echt gespannt, was du uns gleich berichten magst. Erstmal herzlich willkommen.
Schönen guten Morgen nach Berlin und vielen Dank für die Einladung, Franzi und Sebastian.
Ja, wir freuen uns, dass du da bist. Also echt, wir haben immer so gerne Reisende, die auch mutig sind und Abenteuerreisen machen und da spielst du auf jeden Fall total mit rein. Magst du dich einfach den Zuhörenden nochmal ganz kurz vorstellen, wer du bist, was du machst und wie du auf die Idee vielleicht auch kamst, Island mit dem Fahrrad zu umrunden?
Sehr gerne. Also ich bin der Christian, bin 32, eigentlich hauptberuflich Digitalisierungsbeauftragter, also bin studierter Informatiker, gehöre also eher einer Berufsgruppe an, die jetzt vielleicht nicht so im Verdacht steht, ich sage jetzt mal, sportliche Höchstleistung irgendwie zu vollbringen. So viel Selbstkritik darf dann an der Berufsgruppe vielleicht doch schon sein. Genau. Und mache eigentlich solche Touren. Island war jetzt schon ein bisschen extremer, aber eigentlich schon relativ regelmäßig, fast jedes Jahr irgendwie irgendwas skurril, vielleicht mehr oder weniger Skurriles. Und durch Island bin ich auf die Idee gekommen, Island wollte ich tatsächlich schon seit ja, seit Jahren eigentlich stand auf dem Plan. Jetzt nicht unbedingt mit dem Fahrrad, aber ich bin vor 2 Jahren, habe ich mich Mitte März über die Alpen mit dem Fahrrad getraut und die waren da noch teilweise schneeverhangen, die Fahrradwege. Und da habe ich mir gedacht, ha, wenn das jetzt geklappt hat, von Venedig nach München mit dem Rad zu fahren über die teils noch schneebedeckten Alpen, dann muss doch Island im Sommer gar nicht so schwer sein. Ja, wie man sich täuschen kann, das war deutlich anspruchsvoller.
Oh wow, krass. Ich bin gespannt, was du gleich berichten magst. Aber bist du eigentlich mit einem E-Bike gefahren?
Nee, E-Bike ist, ich fahre ganz klassisch normales Fahrrad, solange das der Körper mitmacht, sagen wir es mal so. Genau, das wäre auch tatsächlich gar nicht so leicht, ein E-Bike mit nach Island zu transportieren. Das ist schon eine der Herausforderungen, sein Fahrrad überhaupt da auf die Insel zu kriegen. Das E-Bikes sind da tatsächlich problematisch.
Ja, stimmt. Wie hast du dein Fahrrad nach Island bekommen?
Von Frankfurt per Flugzeug. Das ist so die schnellste Variante, die man so machen kann. Direktflug nach Keflavik. Frankfurt, Keflavik, da ist man dann in 3,5 Stunden ungefähr.
Was muss man da beachten? Also ich habe noch nie ein Fahrrad abgegeben am Flughafen. Kannst du das ganz kurz berichten?
Ich bin davor auch, das war mein erster Flug tatsächlich, bin auch noch nie davor geflogen. Das hat das Ganze nochmal ein bisschen nervenkitzeliger, wenn ich es mal so sagen darf, gemacht, weil ich auch nicht so richtig wusste, auf was ich mich da einlasse. Und man muss auf jeden Fall, habe ich festgestellt, penibel die maximalen Gepäckmaße der Airline einhalten, weil sonst passt das Fahrrad nicht durch das Röntgengerät. Und ich durfte da auch nochmal dezent nachtreten, damit das durch das Röntgengerät dann gepasst hatte, weil ich wirklich so auf einen Zentimeter genau diese Maße eingehalten habe. Also muss das Fahrrad teils erlegen, sonst klappt das nicht mit den Maßen oder in meinem Fall zumindest nicht.
Da würde es bei mir schon scheitern, ein Fahrradteil zu zerlegen.
Und wenn man dann auch sieht, wie die Leute dort mit dem Gepäck umgehen, da habe ich schon so die erste kleine innerliche Krise, wenn ich das so sagen darf, verhalten. Man sieht, wie das Zeug durch die Gegend geschmissen wird und da sieht man da sein teures Fahrrad, wie das so durch die Gegend wandert. Ich habe dann absichtlich nicht hingeguckt, als das Flugzeug geladen wurde.
Boah, das geht mir so, ich gar nicht wissen, wie das mit einem teuren Fahrrad ist, ey. Halleluja.
Ja, und du hast auch gesagt, das war dein erstes Mal fliegen.
Das war mein erstes Mal
fliegen, ja. Crazy. Du bist ja mutig.
Zum ersten Mal geflogen und dann direkt mit so einem, ich sag mal, mit was Anspruchsvollem, mit dem Fahrrad zum Aufgeben. Das ist schon nicht so, also ich finde so schon, Flughafen ist für mich immer Stress.
Ey, und vor allem, Flughafen Frankfurt ist ja auch,
und dann also noch
ist Flughafen. Ja jetzt ziemlich Erfurt, ne?
Richtig, ja, richtig.
Und
richtig.
Dann Flughafen Frankfurt, mein Gott. Also du hast ja wirklich du hast eigentlich gestartet von 0 auf 100, direkt ins kalte Wasser, crazy.
Und das hast du alles alleine gemacht?
Ja, zum Flughafen hat mich mein Vater tatsächlich netterweise gefahren und der war dann auch bis das alles geklappt hat, hat mitgeguckt, aber hin und her.
Also das ist schon eine Herausforderung, krass.
Ja, auf jeden Fall. Auch wie ich festgestellt habe, sind die Flughafentüren weder in Deutschland noch in Island dafür ausgelegt, dass man als Einzelperson so ein breites Fahrrad da durchschieben kann und die ganzen Absperrungen und so weiter sind auch nicht dafür ausgelegt. Und das Fahrrad dann erstmal überhaupt zur Gepäckaufgabe zu kriegen, war dann schon irgendwie sehr, sehr lustig. Das hatte solche Blüten getrieben. In Frankfurt war das noch alles überschaubar, aber in Reykjavik oder in Keflavik, wo der internationale Flughafen von Island ist, war das alles so eng. Mir hat dann netterweise die isländische Polizei geholfen, das Fahrrad durch die Flughafengebäude zu tragen. Die haben sich da erbarmt und haben die Absperrung beiseite geräumt, weil als Einzelperson ist das dann tatsächlich schon ein bisschen komisch, das schwere ganze Gepäck dadurch die Gegend zu tragen.
Ja, du hast ja nicht nur das Fahrrad dabei, du hast ja...
Genau.
Ja, du musst ja überlegen, du hast ja... Sack und Tüten und alles, keine Ahnung,
richtig.
Habe ich dann auf dem Rücken gehabt.
Na und auch am Fahrrad dran, oder? Du hast uns ja im Vorfeld schon solche Bilder geschickt und da hast du quasi so über das Fahrrad noch Taschen drüber geschwungen.
Genau, also ich hatte das Fahrrad mit Luftpolsterfolie eingepackt und dann nochmal so einen Überzug wie so eine Tasche. Das ist original eine Bettmatratzen-Transporttasche. Das habe ich mir so als Provisorium ausgedacht. Man muss auch dazu sagen, so wie ich das gemacht habe, ist ausdrücklich der Weg, wie es nicht empfohlen ist, es zu machen. ich erzähle vielleicht mal kurz, was der empfohlene Weg ist, wie man sein Fahrrad nach Island bringt. Nämlich man holt sich im Fahrradladen einen ordentlichen Fahrradkarton, zerlegt dann das Fahrrad.
Schickt es per Post.
Nee, tut das so, als in einem festen, massiven Karton, in einem Fahrradkarton dort als Gepäckstück aufgeben. Und dann nimmt man so einen Shuttlebus vom Flughafen zum Beispiel nach Reykjavik rein und dann tut man es in Ruhe wieder zusammenbauen. Das ist der offiziell empfohlene Weg. Aber ich hatte so die Vorstellung, ich wollte dort keinen Kilometer mit Bus oder sonst was fahren, sondern ich habe mir gesagt, ich möchte dort direkt vom Flughafen aus starten und möchte da die Insel umrunden. Und da war ich ein bisschen zugegeben, eigen, vielleicht auch ein bisschen naiv. Aber es hat am Ende ja alles geklappt. Und habe das dann direkt am Flughafen wieder zusammengebaut.
Das ist ja auch eine Art von Learning, was man dann hat.
Ja. Das
ist auch sicher, dass du nicht nur uns, also wir sind beide noch nicht mit
so groß im Gepäck wie einem Fahrrad irgendwie durch die Gegend geflogen. Aber ich denke auch, die meisten Zuhörerinnen wissen gar nicht, was das für Herausforderungen sind im Vorfeld, die du da irgendwie auf dich nimmst, um überhaupt mit deinem eigenen Fahrrad irgendwo hinzufahren. Also
richtig, ja.
Ich leih mir halt immer Fahrrad. Ich hatte nur
mal Kinderwagen und Babyschale dabei. Plus Baby, das war auch eine Herausforderung.
Ja. Ich kann mir vorstellen.
Aber Fahrrad auf jeden Fall, also schon heftig.
Ja, sehr schön. Ich würde sagen, wir starten schon mal jetzt mit unseren eigentlichen Fragen, aber das war jetzt immer ein super interessanter Prolog.
Hm.
Was meinst du, Franzi, willst du anfangen?
Na klar, also welche Herausforderungen hast du denn während der 5 Wochen auf dem Fahrrad in Island erlebt und wie bist du vielleicht denn damit umgegangen? Also du hast ja gerade eben schon so ein bisschen geteasert, es ging ja schon eigentlich am Flughafen los mit den Herausforderungen. Erzähl uns einfach mal, was du berichten magst über deine Reise.
Also was ich zugegeben doch massiv unterschätzt habe, war, ich habe mir extra, bevor die Reise losging, noch einen Schlafsack, der wärmer ist, der ein bisschen kompakter, weniger mit Kälte umgehen kann, gekauft, der so für -1 Grad ausgelegt war und habe gedacht, na, für Island im Sommer, als ich mir die Temperaturkurven so im Vorfeld angeguckt habe, da müsste doch ein Schlafsack, der für -1 Grad ist, ausreichen. Spoiler, nee, hat es definitiv nicht. Also ich habe dort teilweise wirklich in dem Schlafsack trotz 2 Hosen, trotz 2 Strümpfe und Jacke noch mit an, gefroren wie im Schlosshund, so im isländischen Hochland. Und es war dort auch im Juli dann teilweise, war im Wetterbericht Schneefall angekündigt, damit habe ich zugegeben, nicht gerechnet, trotz doch relativ intensiver Vorbereitung.
Wow.
Hatte da aber auch wohl ein bisschen Pech. Ich habe mir immer den Wetterbericht natürlich täglich angeguckt und irgendwie dort, wo ich lang gefahren bin, war meistens schlechtes Wetter und im anderen Landesteil war dann schönes Wetter. Aber gut, das gehört halt dann dazu. Das war definitiv eine der größten Herausforderungen. Gepaart mit dem, das wäre alles gar nicht so schlimm gewesen, aber das ist, herrscht halt wirklich ein relativ starker Wind auf der Insel. Und wie sagen sie, Einheimischen haben so gesagt, ja, kommt immer einem entgegen. Und das stimmt auch wirklich. Ich weiß nicht, wie sie das hingekriegt haben, egal in welche Richtung man gefahren ist. Der Wind kam einem wirklich so entgegen. Und das ist sowohl von der Kälte her als auch von der körperlichen Anstrengung. Es ist wie eigentlich, als wenn man die ganze Zeit bergauf fährt. Oder zu einem großen Teil. Und das macht es schon, muss ich sagen, sehr herausfordernd. In Kombination mit den, zumindest wenn man sich durchs isländische Hochland durchfährt, sehr abenteuerlichen Straßenbedingungen. Also es ist ja nicht so, dass dort überall, wie bei uns, schön alles asphaltiert ist oder ein sehr feiner Schotter, den man gut fahren kann, sondern da hat man wirklich mit sehr teils interessanten Straßenbedingungen zu kämpfen, um es mal so zu sagen.
Total verrückt. Also hast du dich da irgendwie nochmal besonders darauf vorbereitet, dass du irgendwie im Vorfeld geschaut hast, wie andere das schon gemacht haben oder bist du einfach drauf los?
Nee, ich habe mir natürlich ein paar Reiseberichte im Vorfeld durchgelesen, habe auch sehr schnell festgestellt, dass die ziemlich stark variieren und man sollte jetzt nicht unbedingt einem Reisebericht, wenn man im Internet sich so ein paar Berichte durchliest von anderen Radreisen, sollte man nicht unbedingt dem vertrauen und sich sagen, ja, nur weil der jetzt an der Stelle gut durchgekommen ist, bei tollem Wetter, muss das nicht bei dir auch so heißen. Also man darf wirklich dort die Natur nicht unterschätzen. Das ist definitiv so. Ich hatte zum Beispiel anderes Erlebnis, wo man jetzt bei uns, wenn man durch die Gegend fährt, sich eher keine Gedanken macht. Kurz vorm Abflug nach Reykjavik gab es die Pressemeldung, dass hier mehrere Erdbeben sind und dass mit dem Vulkanausbruch zu rechnen ist. Und dann war gar nicht erstmal klar, ob der Flug überhaupt so richtig stattfinden kann oder ob das doch noch abgeblasen wird. Und dann hat alles geklappt, aber 2 Tage später tatsächlich bei dem in der Nähe von dem Flughafen Grindavik, was jetzt mehrfach in der Presse auch war, gab es dann dort den Vulkanausbruch. Und ich stand dann am 2. Tag tatsächlich, ich wusste nicht, dass es genau das Gebiet ist, wenn ich ehrlich bin. Ich stand dann vor so einem Schild, Fagradalsfjall-Vulkano, und plötzlich gucke ich auf mein Handy, früh um 7, kriege eine SMS vom Zivilschutz, hey, man soll doch bitte vorsichtig sein. Dann habe ich erstmal mitgekriegt, okay, das ist der Vulkan, das ist das Gebiet, um das es sich dreht, wo es jetzt hier demnächst ausbrechen könnte. Und tatsächlich einen Tag später hat es dann an der Stelle dann auch, hat es dann die Lava hochgedrückt. Das war schon, ja, das sind einfach Sachen, da plant man jetzt hier eher bei uns, wenn man eine Fahrradtour macht, nicht so mit oder rechnet man nicht mit.
Ja, voll. Da stellt sich mir auch die Frage, also auf der Landkarte, bist du einmal erst die Südküste runter und dann hoch oder bist du erst die Westküste hoch?
Von der Planung her habe ich es eigentlich ganz anders geplant. Ich habe mehrfach die Touren umgeplant. Ich bin, wenn ihr euch Island anschaut, unterhalb von Reykjavik ist der Flughafen, Keflavik, und dann bin ich einmal so schräg in den Norden gefahren, einmal durchs Hochland durch. Also es gibt ja einmal um Island drumherum diese große Ringstraße, Nummer 1. Die habe ich versucht, größtenteils dort, wo es geht, zu vermeiden, weil die wirklich sehr touristisch überladen ist. Da ist ein unglaublich starker Verkehr, das macht keinen Spaß, die zu fahren. Und dann bin ich einmal durchs Hochland durchgefahren, war dann auf der Nordseite vom Land und dann ja im Uhrzeigersinn. Geplant war es ursprünglich, wenn ich ehrlich bin, anders. Ich wollte dann ein zweites Mal durchs Hochland durchfahren, um dann gegen den Uhrzeigersinn. Das macht die Planung ein bisschen flexibler. Aber da waren die Wetterbedingungen einfach so schlecht, ich wollte mich dann tatsächlich nicht durch Schneefall nochmal nicht durchkämpfen.
Ja, also verständlich.
Das kann dann ja auch doch schnell ein bisschen gefährlich werden.
Eben, und die Wetterbedingungen können sich da halt auch super schnell ändern. Ja. Also wann warst du jetzt nochmal genau da?
Letztes Jahr im Juli. Juli und ein Teil vom August, 5 Wochen.
Ja. Weil ich war im November da und da ist ja dann auch nochmal in Grindavik, auch als wir dann da waren, ist da ja auch ein bisschen was abgegangen. Und dann waren wir doch ganz froh, dass wir dann, als wir zurück waren, erst der Vulkan ausgebrochen ist und nicht irgendwie währenddessen wir da waren. Aber so, speaking of nature, jetzt hast du ja schon auch ein bisschen erzählt vom Hochland, von den Vulkanausbrüchen, vom spontanen Schneefall. Gibt es vielleicht andere spektakuläre Landschaften, die du gesehen hast oder krasse Wetterereignisse, Erlebnisse? Also wenn ich so zurückdenke, ich fand das so krass, du hattest an einem Tag, hattest du das ganze Wetter, was es gibt. Also ich hatte alles, Schnee, Hagel, Sturm, Sonne, Temperaturunterschiede von mehreren Graden, Regenbögen, irgendwie alle 2 Minuten hast du irgendwo einen Regenbogen, also es ist wirklich crazy.
Das ist auf jeden Fall. Es gab tatsächlich mehrere Sachen, die ich sehr spektakulär fand. Zum einen natürlich den Vulkanausbruch, den dann auch live zu sehen. Das war natürlich schon, ja, doch einfach, muss man so sagen, spektakulär. Was ich auch sehr bewegend fand, es gibt den Diamond Beach, der Diamantenstrand. Dazu diese Gletscherlagune. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Jökuls Lagoon, irgendwie so ähnlich. Ich tue mich mit den isländischen Namen noch ein bisschen schwer zugegeben.
Ach, sehr komisch.
Und dort tut der Gletscher des Vatnajökulls, bildet dort so eine Lagune, die eine Verbindung zum Meer hat. Und deswegen friert dort diese Lagune nicht zu durch die Meerverbindung, weil dort eben das Salzwasser eindringt. Und dann gibt es dort relativ große Gletscher, die dann so langsam ins Meer gespült werden. Und das tut eine ziemlich beeindruckende Atmosphäre erzeugen, weil während die Gletscher dort mit dem Salzwasser in Kontakt sind, fangen die langsam an zu schmelzen. Überall knackt es dort. Es sind dort kleine Kristalle, sag ich mal, Eiskristalle am schwarzen Sandstrand. Und das sah sehr beeindruckend aus und hat sich auch sehr beeindruckend angehört. Das war definitiv eines der für mich mit schönsten Stellen, wenn auch touristisch sehr überlaufen, aber definitiv eines mit der schönsten Stellen.
Aber die waren auch gar nicht so klein, die Kristalle. Also manche waren so groß wie ich selber.
Ja, genau, richtig. Wow.
Welche Stadt ist dir am meisten in Erinnerung geblieben?
Welche Stadt? An unseren Maßstäben gemessen ist ja eigentlich nur Reykjavik so richtig eine Stadt, um es mal so zu sagen. Aber ansonsten, mehr die Landschaft eigentlich. Ich muss sagen, die Städte sehen, die Städte jetzt nicht unbedingt so. Akurari ist so eine Stadt, weil die jetzt aber nicht wegen der Stadt an sich, sondern weil die sehr malerisch gelegen ist in einem Fjord, wo man noch schneebedeckte Berge dann im Hintergrund sieht und das sah wirklich sehr, sehr malerisch aus. Reykjavik natürlich mit ihrem Wahrzeichen Hallgrímskirkja.
Was ist das?
Das ist die Hauptkirche von Reykjavik, die eine sehr beeindruckende Bauform hat und das Wahrzeichen im Prinzip der Stadt ist. Das war definitiv auch sehr beeindruckend. Ansonsten muss ich sagen, die Orte und Städte jetzt sicherlich nicht das Highlight der Insel, um es mal so zu sagen, ohne es abwertend zu meinen, sondern wirklich, man kommt dorthin wegen den Landschaften und wegen der verlassenen Natur.
Verrückt. Und wo hast du eigentlich übernachtet?
Größtenteils in Zelten. Das ist tatsächlich ein Problem, wenn man übernachten ist tatsächlich in Island überraschend kompliziert. Also wenn man jetzt nicht nur im Zelt übernachten will, habe ich festgestellt. Denn durch die vielen Touristen, wenn man mal selbst als Einzelperson noch irgendwo in einer Pension oder ein Hotel eine Nacht kriegen will, das ist tatsächlich gar nicht so einfach. Und das kostet auch extrem viel. Also mit extrem viel meine ich, das ist keine Seltenheit, wenn man eine der wenigen Übernachtungsplätze noch kriegt, 200 Euro pro Person für eine Nacht dort zu lassen. Für nichts Besonderes, das ist jetzt schon
Ich sag, das ist schon ein bisschen pricey auf jeden Fall.
Ja,
Aber hast du dann einfach irgendwie wild gecampt dort oder warst du da auf Campingplätzen oder wie hat das funktioniert?
Wildcampen musste ich zum Glück nicht. Das ist auch in vielen Teilen inzwischen verboten. Ich habe tatsächlich es geschafft, jeden Tag irgendeinen Campingplatz zu erreichen oder eben eine Pension. Aber dafür mussten wir auch teilweise 100, 120 Kilometer am Tag fahren.
Also du hast einen Haufen Magnesium im Handgepäck.
Tatsächlich, ja. richtig, das hatte ich tatsächlich. Und von daher, ich habe viele Leute getroffen, die wild gezeltet haben. Aber ich sag mal, zumindest einmal am Tag eine warme Dusche zu haben, ist tatsächlich doch nicht das Schlechteste. Gerade wenn man dann doch relativ viel gefroren hat.
Und auch geschwitzt. Also.
Ja. Und auch geschwitzt, ja.
Das ist ja die Worst-Kombi. Schwitzen, frieren. Also danach möchte ich schon gerne duschen. Ja. Was kostet so ein Campingplatz?
Die sind tatsächlich sehr billig. Also da kann man so mit 10 Euro pro Nacht rechnen. Aber jetzt kommt der Haken, die Campingplätze sind jetzt nicht so, wie das wir von Deutschland gewohnt sind. Dass dort in Deutschland ist ja häufig noch irgendwie ein kleiner Supermarkt, sage ich mal so, dort, oder es gibt dort irgendeinen Service oder zumindest ist irgendeine Person dauerhaft da, die irgendwas organisiert oder macht. Und dort ist es häufig einfach so, das ist eine große Wiese. Da gibt es einen Container, wo halt eine Toilette und eine Dusche ist. Und einen Stromanschluss für einen Camper, weil die meisten Leute kommen dort mit dem Camper. Es gibt dort sehr wenige Radfahrer. Und dann kommt irgendwann abends zwischen 8 und 9 Uhr jemand mit dem EC-Terminal vorbei, und um das Geld einem sozusagen für die Nacht zu nehmen. Und dann verschwindet derjenige wieder.
Krass.
Also es ist nicht so wie bei uns, dass hier eine dauerhafte Betreuung auf den Campingplätzen da ist, sondern ja,
große Grüne. Nein, es ist alles digitalisiert in Island. Also das ist schon mal schon sehr nice. Du kannst praktisch alles mit deinem Handy machen.
Ja.
Das ist schon sehr gut, du hast doch eigentlich überall Empfang,
ja.
Egal wo du bist. Jetzt habe ich noch eine Zwischenfrage, und zwar, wie beschränkt man sich auf einer Fahrradreise auf sein Gepäck? Also was? Wir könnten das nicht, Franzi.
Also ich fahre schon allein überhaupt kein Fahrrad. Also mir tut nach 5 Minuten mein Hintern so weh. Also ich weiß nicht, wie man 5 Wochen auf einem Fahrrad sitzen kann.
Und dann mit dem ganzen Gepäck, also auf was hast du dich beschränkt? Was würdest du den Zuhörenden heute sagen, wenn sie eine Fahrradreise planen? Was nimmt bloß nicht mit? Das war unnötig. Und was müsst ihr auf jeden Fall mitnehmen?
Also unnötig war in meinem Fall, ich hatte einen Wasserfilter dabei, einen kleinen, um für Notfall Wasser zu filtern. Den habe ich dann tatsächlich nicht gebraucht. Dafür habe ich so relativ viel Wasser mit mir rumgefahren, so 7 Liter. Aber dadurch, dass ich jedes Mal wieder irgendeine Tankstelle oder irgendwas erreicht habe, wo ich es auffüllen konnte, war das eigentlich okay. Das kann natürlich unter anderen Bedingungen wieder ganz anders sein. Unter anderen Wetterbedingungen, dass man es eben vielleicht nicht erreicht oder wenn jemand sagt, er will jetzt keine 100 Kilometer am Tag fahren.
Und das Wasser wolltest du zum Trinken dann haben,
ja,
oder auch
genau.
zum Essen machen? Oder?
Beides, genau. Im Wesentlichen zum Trinken.
Mhm. Wie viele Liter hast du da pro Tag getrunken?
Bestimmt 5 bis 7, ja schon. Also die habe ich.
Ja, du schwitzt ja auch alles aus.
Ja.
Verrückte Maus, du.
Und genau, also das ist definitiv eines der Punkte. Aber weglassen, es gab tatsächlich gar nicht so viel, was ich eher, ich hätte nochmal gerne wärmere Kleidung dabei gehabt. Das habe ich ein bisschen zugegeben, unterschätzt. Essen hatte ich zu viel dabei. Da hätte man was weglassen können, dadurch, dass man doch relativ häufig irgendwo was gefunden hat. Aber es ist einfach immer ein beruhigendes Gefühl, wenn man von allem ein bisschen genug Polster hat und nicht bis auf den letzten Zahnfleisch kriegt, sagen wir es mal so. Aber warme Kleidung ist wirklich das Entscheidende. Ich habe dann sogar noch mal dort was nachgekauft.
Oh, wow. Ja. Das ist schon eine Investition dann, die man da tätigt in Island. Alles, was man sich entscheidet, dort zu kaufen, ist eine Investition.
Das ist richtig, das ist richtig.
Aber rund ums Fahrrad, was würdest du sagen, was war überlebensnotwendig? Also du hast bestimmt so Flickzeug gehabt oder eine Fahrradpumpe oder...
Das definitiv. Also Flickzeug hatte ich dabei, wobei ich sagen muss, toi toi toi, ich hatte keinen einzigen Platten gehabt. Ich habe jemanden unterwegs getroffen, der hatte 27 Platten, also ich hatte da... Ja, das Vulkan, das darf man nicht unterschätzen, das Vulkangestein ist sehr spitz.
Ja.
Wenn man dort teilweise, wie gesagt, nicht alle Straßen sind asphaltiert. Was definitiv wichtig war, ich habe mir breitere Reifen aufs Fahrrad ziehen lassen. Hier mit irgendwelchen schmalen Rennradreifen oder so, da kann man vielleicht diese asphaltierte Ringstraße fahren, aber alles andere scheidet dann eigentlich aus. Also man braucht definitiv breite Reifen. Ein Gaskocher dabei zu haben, einen kleinen, ist definitiv auch nicht verkehrt, hatte ich dabei. Wobei man die Gaskartusche natürlich nicht im Flugzeug mitnehmen darf, das muss man dann sehen, dass man das vor Ort kriegt.
Mhm. Gut, dass du das sagst.
Ja. So was wüsste ich auch nicht.
Nö, wir hätten dir direkt die Gaskartuschen mit ins Handgepäck gepackt.
Das hätte dir die Security dann sehr schnell abgenommen. Also das geht schon damit los, dass man nicht jedes Fahrradöl zum Beispiel im Flugzeug mitnehmen darf. Alles, was brennbar ist, darf man nicht einpacken.
Ich habe
dann auch so ein Fläschchen Öl dann dort vor Ort noch gekauft. Und,
aber man will dann da vor Ort auch sein eigenes Fahrrad schon haben. Ne? Man könnte ja rein theoretisch bestimmt auch ein Fahrrad dort ausleihen, oder?
Kannst du auch machen. Ich persönlich würde es nur nicht empfehlen, weil meine Erfahrung jetzt so aus den letzten Touren, das Fahrrad muss schon zu dir passen. Ne? Du brauchst ja dann auch deine Gepäcktaschen, die müssen definitiv ans Fahrrad passen. Und so eine Tour ist dann schon was ganz anderes. Also zum Beispiel auch, weil du gesagt hast, hier, der würde dir der Hintern wehtun. Hat mir früher bei meinen Touren, hat mir auch massiv der Hintern wehgetan. Dann habe ich mir das geleistet, so eine Beckenvermessung zu machen im Fahrradladen. Die kosten ein paar Euro und dann wird ein Abdruck sozusagen von deinem Po gemacht und der Abstand gemessen von den Knochen und daran dann der Fahrradsattel ausgesucht. Und das hat zumindest bei mir wirklich Wunder gewirkt.
Krass. Wow, das habe ich denn noch nie gehört.
Ich auch nicht. Ey, was es alles gibt, das ist ja irre.
Das mache ich mal. Wo vermessen?
Für ein paar Euro.
Vielleicht werde ich dann doch noch zu einer Fahrradmaus.
Vielleicht, ja.
Spannend.
Und was hast du so gegessen dann? Also hast du dann meistens dir was gekocht oder noch was geholt oder wie hat das funktioniert?
Tatsächlich habe ich mir meistens unterwegs was geholt. Also ich habe jetzt relativ wenig selber gekocht, mal so früh einen Kaffee zum Beispiel, das schon. Aber ich habe versucht, irgendwo immer frisch was zu kriegen. Das habe ich mir dann schon geleistet. Also ich habe jetzt nicht auf Teufel komm raus jeden Euro dort gespart, weil es soll ja auch ein bisschen Spaß machen, sage ich mal so. Und sobald man aus dem Zelt draußen ist und im Grünen ist, kommen auch sehr schnell so kleine schwarze Fliegen an, die einen unglaublich auf den Geist gehen. Deswegen war das dann tatsächlich schön unterwegs, so in einem Supermarkt oder die Tankstellen sind häufig kleine Supermärkte, dann dort was direkt vor Ort zu essen. Und was typisch isländisch ist und auch echt Power bringt, ist der Skyr. Der bringt einen dann wieder Eiweiß etc. für
definitiv
den Tag.
Ach ja, cool. Hast du sonst noch was anderes in Erinnerung, was Kulinarisches, was du irgendwie probiert hast, was geschmeckt hat oder auch komisch war, keine Ahnung?
Ne, ich fand total schräg natürlich, dass dort, das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, die Amerikaner waren ja früher sehr präsent im Zweiten Weltkrieg und dass deshalb dort, es gibt dort an jeder Ecke, an jeder Tankstelle eigentlich Burger oder Hotdogs. Das habe ich jetzt irgendwie, wenn ich ehrlich bin, im Vorfeld gar nicht so, hätte ich das mit Island in Verbindung gebracht. Fisch natürlich, ja, Fish and Chips ist auch, kriegt man auch relativ häufig, aber ansonsten kulinarisch, sie müssen ja relativ viel importieren, schwierig.
Ja. Hast du diesen Hai gegessen? Es gibt auch diesen eingelegten Hai irgendwie, das ist ein bisschen räudig, aber...
Ich hatte jemanden neben mir sitzen in einem Restaurant, weil der das probiert hat und mir hat, wenn ich ehrlich bin, schon der Geruch gereicht, wie das zu mir rübergezogen ist über den Tisch. Aber ihren einheimischen Schnaps, den habe ich dann doch mal, den Brennwin, den habe ich dann mal probiert, ihren Aquavit.
Ja.
Als Nationalgetränk.
Hast du dann Leute vor Ort kennengelernt, mit denen du irgendwie vielleicht auch mal Teilstrecken zusammengefahren bist oder mit denen du dann irgendwie dich ausgetauscht hast? Weil so 5 Wochen alleine ist ja bestimmt auch schon spannend. Da lernt man bestimmt viele Leute kennen, oder?
Auf jeden Fall. So direkt am zweiten Tag bin ich mit jemandem ein Stückchen, bestimmt so 50 Kilometer zusammengefahren. Das war ein Schweizer, lustigerweise auch Informatiker, aber inzwischen im Ruhestand. Und dann bin ich mal, habe ich mehrere Tage wieder getroffen, ein Trio aus Kanada. Und da war so das Besondere, von einem einen war das die Freundin und die hat noch nie eine Fahrradtour davor gemacht. Und dann hat halt den Vorschlag gemacht, hey, lass uns doch mal durch Island mit dem Fahrrad fahren. Und die hat da ganz schön viel rumgeflucht und hat dann auch Teilstrecken mit dem Bus absolviert. Also das war definitiv für die beiden, denke ich mal, eine harte Beziehungsprobe. und die habe ich dann mehrfach wieder getroffen und dann auch im Reykjavik. Und dann haben wir so ein bisschen 3 Tage lang Reykjavik zusammen noch erkundet. Das war tatsächlich sehr nett.
Das ist ja spannend. Und konntest du dich auch ein bisschen mit den Einheimischen verständigen oder hast du dann eher Englisch auch gesprochen? Wie war das?
Tatsächlich, die sprechen alle super Englisch, da braucht man gar keine Angst zu haben. Das Problem ist fast eher, bei so vielen Touristen, die dort wirklich sind, Einheimische anzutreffen. Also das Verhältnis, hat mir einer gesagt, ist ungefähr so, 330.000 Einwohner und 1 Million Touristen. Das ist so das Verhältnis, absolut krass eigentlich. Und ich hatte ein sehr schönes Erlebnis. Also die Einheimischen haben schon einem, muss ich sagen, wirklich Respekt gezollt, wenn man dort mit dem Fahrrad das auf sich genommen hat. Und ich hatte zum Beispiel das schöne Erlebnis, bin über einen Bergpass gefahren, der wirklich sehr, sehr anstrengend war, weil dort der war so steil, dass man den nicht fahren konnte mit dem Fahrrad. Das wusste ich aber im Vorfeld nicht so genau. Da habe ich das Fahrrad 4 Stunden hochgeschoben, 2 Stunden wieder runtergeschoben, weil er dann zu steil war zum Runterfahren.
Nein.
Und dabei hat es dann auch noch geregnet. Und dann habe ich mir gesagt, ich nehme jetzt die nächste Übernachtungsmöglichkeit, die es da auf der Strecke gibt. Und die war voll, die Pension war voll und war dann schon ziemlich frustriert, weil man zieht seine Regenklamotten wieder aus, zieht sie wieder an. Die sagen einem, hier, es gibt nichts, dann setzt man sich aufs Fahrrad und geht weiter und fährt weiter und versucht das nächste zu finden. Und nach so 2-3 Kilometern sehe ich plötzlich, kommt ein Auto relativ schnell hinter mir angefahren mit so Lichthupe und hupt so fleißig vor sich rum. Und dann tut die neben mir, die Rezeptionsdame ist dann neben mir hergefahren, macht das Fenster runter und sagt, hey, wir haben vorhin erst, als du dir deine Klamotten angezogen hast, mitgekriegt, du bist hier mit dem Fahrrad hier. Und ja, wir sind zwar ausgebucht, aber wir machen dir noch was zurecht. Wir haben hier noch so ein Notfallbett und so weiter. Und das war tatsächlich sehr herzzerreißend, sage ich mal fast. Und während ich dann die 2-3 Kilometer zurückgefahren bin, haben die dann ein Zimmerchen noch separat zurechtgemacht und haben auch was zu essen organisiert und tralala. Und das war schon wirklich, habe ich so noch nirgendwo erlebt.
Wie lieb. Sweet. Aber das war jetzt auch eine einheimische Person dann?
Das war, ja.
Das war sozusagen dein erster richtiger Kontakt, Interaktion mit jemandem, der so, also vielleicht ein bisschen mehr als nur mal kurz an der Kasse.
Na, auch so, auf den Campingplätzen ist man schon ein bisschen mit den Einheimischen in Kontakt gekommen. Man muss aber dazu sagen, tatsächlich hatte man so das Gefühl, dass so diese Haupttourismuszeit wirklich jeder Isländer eigentlich mit irgendeinem Gewerbe dort, sag ich mal, beschäftigt ist. Das fand ich auch sehr faszinierend. In den Tankstellen waren häufig auch Kinder, die dort einfach das mit abkassiert und mitgeholfen haben. Das habe ich so bei uns in der Form noch nicht gesehen. Ja, die haben halt eine sehr begrenzte Zeitspanne, wo sie ihren Haupttourismus haben und da muss jeder dann, so hat das zumindest gewirkt, jeder muss dann dort ranklotzen und die Hände in die Hand nehmen.
Das Gefühl hatte ich auch. Also ich würde jetzt nicht sagen Kinder, aber ich würde sagen, Leute im Alter von vielleicht 15, 16, 17, 18 sind alle gefühlt an den ganzen Kassen gewesen. Also ich habe keine Person gesehen, die älter war und uns bedient hat. Also es waren immer nur, ich würde sagen, Schülerinnen und Schüler, vielleicht jetzt vergleichsweise im Abituralter oder so. Und die waren alle an den Supermarktkassen, am Bäcker, bei der Kasse, die haben das alles gemacht. Das fand ich schon krass, das siehst du in Deutschland nicht.
Nee, definitiv nicht.
Das ist ja verrückt.
Ja, ich würde sagen, wir kommen langsam so zu unseren letzten Fragen. Die Zeit ist schon wieder vorangeschritten, aber es war super spannend bis jetzt. Welchen Rat würdest du denn anderen Reisenden geben, die darüber nachdenken, vielleicht Island mit dem Fahrrad zu erkunden? Also jetzt nochmal so final als kleines Resümee.
Nicht gegen die Natur zu kämpfen, sondern mit der Natur dort zu leben. Das definitiv. Also man sollte auf jeden Fall die Natur nicht unterschätzen. Man kann sich noch so tolle Kilometerziele dort stecken. Man wird dort sehr schnell, ich sag mal, von der Realität eingeholt und man auch einfach mal zum Beispiel dann einen Regen auszusitzen und das nicht auf Teufel komm raus dort drauf anzulegen. Dass man jetzt so ein gewisses gestecktes Ziel, also ich habe die Route auch mehrfach umgeplant, weil es einfach durchs Wetter notwendig geworden ist und sich da nicht zu sehr festzulegen, was man macht.
Ja, verrückt. Du hast uns im Vorfeld ja auch schon ganz, ganz viele Fotos geschickt von deiner Reise und wir haben auch Zeitungsartikel schon von dir gesehen und ich glaube, du gibst auch Vorträge dazu, ne? Sind da noch welche oder waren das nur so einmalige Geschichten?
Das war jetzt relativ spontan entstanden, weil die Leiterin unserer Stadtbibliothek so die Fotos bei mir gesehen hat, die ich ab und zu mal rumgeschickt habe und gefragt hat, hey, willst du nicht einen Vortrag darüber machen? Und das habe ich jetzt zweimal tatsächlich gemacht. Das kam relativ gut an bei uns hier in der Region. Geplant ist ansonsten jetzt tatsächlich nichts weiter Konkretes, es sei denn, irgendjemand hat Interesse, das nochmal zu hören.
Ja, mal schauen, wer das jetzt hier hört oder auch genau. Kommt.
Ja, wir werden auf jeden Fall auch natürlich nochmal Fotos und dann Informationen bei uns via Instagram in Posts verfassen. Also
bist du eigentlich auch bei Instagram oder Social Media oder sollen wir...
Bin ich tatsächlich nicht. Also ja. ich hab zwar, das ist jetzt, da kommt wieder so ein bisschen der IT-Leiter, der Datenschützer auch mit durch.
Ja. Wir stellen den Kontakt aber her. Also wer Interesse an Christian hat, beziehungsweise an seinen Island-Reisen und seinen wunderschönen Fotos, Der kommt über uns an Christian ran.
Ganz genau. Und du schickst uns einfach nochmal deine Highlights und die verfasse ich dann in einem Post. Und weil mit der Aussprache ist ja auch immer nicht so einfach. Ich weiß auch nicht, wie man das alles ausspricht. Also irgendwie die drei Ös hintereinander und irgendwelche Vs und Qs und ach. Also das schaffe ich auch nicht.
Hättest du ja mal lernen können. Ne?
Genau, in der kurzen Zeit. Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zu unseren Standardabschlussfragen, Franzi.
Wir haben ja vorhin schon gehört, du packst oder hast Magnesium auf jeden Fall dabei gehabt. Hast du sonst irgendwas noch auf deiner, also ich will jetzt nicht sagen Handgepäck, in deinem Fahrradrucksack dabei gehabt auf deiner Islandreise?
Also als erstes kommt auf jeden Fall immer ein Notizbuch mit rein, um das Ganze alles festzuhalten. Das ist definitiv das Wichtigste, was auch hier so auf fast jeder Reise eigentlich dabei ist. Ansonsten kann ich sehr empfehlen für alle, die selber so eine Tour machen wollen, man hat ja so ein bisschen das Problem mit der Navigation und so weiter. Und Strom gibt es jetzt nicht an jeder Ecke. Was wirklich geholfen hat, war ein Ladegerät für ein Dynamo. dass ich, also ich habe das Handy und so weiter mit dem Dynamo vom Fahrrad geladen. Das ist zwar jetzt vielleicht nicht typisch Handgepäckmäßiges, aber das als Ausrüstungstipp, das ist zwar nicht ganz günstig, so ein System, aber das kann ich wirklich empfehlen.
Aber das ist schon sehr geil. Ich meine, die Energie, die du reinsteckst, dann kann man die auch gleich verwerten. Also
genau.
So ein bisschen wie dieses Bild vom Hamster im Rad, was dann die Glühbirne zum Laufen bringt.
Ja, richtig.
Cool. Geiler Tipp auf jeden Fall.
Danke, ja, voll. Danke. So was gibt's ja auch. Also was auch cool ist, finde ich, ist irgendwie auf dem Rücken so eine Art Solarpanel zu haben, so ein kleines. Und damit kann man ja theoretisch auch, wenn die Sonne dann scheint.
Das habe ich in der Vergangenheit schon ausprobiert. Das fand ich nur so mittelmäßig gut. Das hat eigentlich bei mir zumindest nicht wirklich ordentlich funktioniert. Ist auch vom Gewicht her nicht gerade leicht, wenn man dann Größeres nimmt. Und wenn man da, ich hatte zwei Handys dabei, wenn man die immer geladen haben möchte. Eins für den Notfall immer noch so.
Na gut. Deswegen, ja. Dann nehmen wir das mal so mit. Und dann kommen wir jetzt zu unserer finalen Frage. Und zwar, welchen Song packst du heute auf unsere Handgepäck-Spotify-Playlist?
Von einem isländischen Komponisten. Ein Stück, was ich häufiger während der Tour gehört habe, weil es, finde ich, so ein bisschen inspiriert, während man durch die tolle Landschaft fährt. Der heißt Olaf Ragnarls. Und das Stück heißt Happiness Does Not Wait. Also das Glück wartet nicht. Und das, finde ich, ist auch ein sehr schöner Titel für so eine Reise.
Absolut, der passt ja wirklich gut. Den hören wir direkt mal an.
Boah, ich stelle mir auch gerade vor, wieder der Regen, der Hagel, der Regenbogen, alles gleichzeitig. Und dann dieser Song. Ich finde, das versprüht auch so ein bisschen Happiness, wenn man so sieht, wie diese Wetterphänomene dort einfach um deine Ohren machen, was sie wollen. Das ist schon crazy.
Wow, also auf jeden Fall sehr, sehr verrückt, sehr inspirierend. Also Chapeau, Hut ab vor deiner Leistung. Echt Hammer. Mega, mega. Vielen Dank dafür, dass du auch den ganzen Input hier mit uns geteilt hast. Und ich wünsche dir auf jeden Fall noch ganz, ganz viel weitere tolle Reisen.
Vielen Dank.
Also, ciao, ciao.
Tschüss.
Wow, was ein Interview schon wieder.
Das ist so eine süße Maus, ey. So mutig.
Danke, Christian. So cooles Interview, war jetzt auch schon lange nicht mehr. Also ich habe echt was mitgenommen. Ja, voll. Auch irgendwie inspirierend für, nicht vielleicht unbedingt für Island, aber man kann ja auch woanders Radsport machen.
Ja.
Und irgendwie, das ist auch ein bisschen noch auf meiner Bucketlist, mir ein Rennrad zu kaufen.
Also
oder
diese Po-Untersuchung da.
Super spannend. Ich dachte, das habe ich noch nie gehört.
Nee, ich auch nicht. Das werde ich auf jeden Fall mal machen.
Aber ich habe jetzt schon auch irgendwie Bock, so mal so einen Radsporturlaub zu machen mit einem guten Fahrrad. Vielleicht auch erstmal nur die Ostsee oder so, die ist ja auch sehr windig. Oder weiß ich nicht.
Oder triffst dich mal mit dem süßen Christian und der Vater einfach mal zusammen.
Durch Thüringen.
Genau. Über den Rennsteig.
Kann man da auch langfahren?
Ja, locker.
Locker, du weißt es.
Locker kann man da schön hoch, berghoch und runter fahren. Kannst du mal machen, was.
Aber bevor ich das mache, würde ich gerne wissen, was du heute in dein Handgepäck packst.
Ich packe heute ein, wie vorhin im Travel Hack erwähnte, Windeln. Weil ich glaube, wenn man das mit Kind nicht dabei hat, da muss man kreativ werden.
Oh, nee. Oh, nee. Ah, alles anstrengend. Also, das werde ich mir alles nicht zutrauen. Das ist so krass. Also, ein Props an alle Eltern dieser Welt, die das auf sich nehmen. Hm. Oh, schon so ein
Welcome to Parenthood.
Ja, nee. Thanks. Next.
Und du, was packst du ein?
Ich packe heute Lebensmittel ein, die sich gut halten und die nehme ich auch schon aus Deutschland mit. So Proteinriegel, Nudelcups und sowas alles, was man irgendwie über den Zeitraum in Island so wegsnacken kann. Vielleicht ein paar Knäckebrote oder so, weil die Sachen sind sehr, sehr teuer in Island und es kann echt nicht schaden, schon ein paar so sattmachende und energiereiche Sachen zu essen dort, wenn du unterwegs bist, damit du dann einfach nur noch die wenigsten Sachen vielleicht dort einkaufen musst und dann einfach auch vielleicht Geld sparen kannst für einen Restaurantbesuch, weil Restaurantbesuche sind so teuer. I was really shocked. Ich dachte, boah, also mal so 100 Euro zu zweit ausgeben ist da nicht unbedingt selten.
Also Reisetipp vorher erstmal sparen.
Ja, No-Budget-Tipp, nicht nach Island zu fahren.
Richtig. Und welchen Song packst du heute auf die Playlist?
Ein Song, den wir im Auto viel gehört haben. Irgendwie hat er so schön gepasst, weil es gibt ja diese Island-Pferde. Und hast du bestimmt schon mal von gehört.
Ja, na klar.
Und die chillen irgendwie überall rum so und sind super cute, so alle verstruppelt und manche sind auch zahm. Also wenn ich die so rufe, dann sind auch manche gekommen und dann habe ich die so geschmust und irgendwie, ja, ich habe es voll gefühlt. Und der Song heißt A Horse With No Name von George Martin. Und das passt einfach. Du fährst so durch diese weite Landschaft, kein Auto in Sicht. Nur, du kannst so weit gucken wie sonst nicht. Und dann siehst du diese Pferde und das ist einfach so schön.
Oh, klingt richtig gut. Ich packe jetzt ein bisschen Power noch auf die Handgepäck-Playlist. Der Song heißt quasi Power und ist von einer isländischen Sängerin, einer Popsängerin, Dilja.
Dilja, okay. Mhm. Dann würde ich sagen, mit Power verabschieden wir uns heute mal.
Oh. Genau, und hören uns wieder nächsten Mittwoch.
Nächsten Mittwoch. Ciao, tschüss. Ciao.
Und was packst du immer in dein Handgepäck? Dieser Podcast ist eine Produktion von Franziska Reinhardt und Sebastian Eichner.
Alex Exclusives. Weitere Informationen auf www.alex-berlin.de.